Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Welt hielt förmlich den Atem an, als der Iran in der Nacht zum Sonntag hunderte von Raketen in Richtung Israel abfeuerte. Der Iron Dome hielt stand mit Hilfe der amerikanischen, französischen, ja und auch jordanischen Luftabwehr, konnten fast alle Geschosse abgefangen werden. Ein Mädchen wurde verletzt, die Schäden hielten sich in Grenzen. Dieser Angriff des Iran war wohl die Antwort auf die Bombardierung eines iranischen Botschaftsgebäudes in Damaskus am 1. April, die Israel zugeschrieben wird. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Israel? Die USA, die EU, Deutschland bemühen sich darum, eine Eskalation und damit einen befürchteten Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Das war Thema beim Kanzlerbesuch in China. Das war Thema beim Israel-Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock. Das wird Thema des EU-Gipfels und des EU-Außenministertreffens sein. Eine Menge Stoff also für unsere Diskussion an diesem Mittwochabend zum Thema am Rande des Abgrundes, Fragezeichen, die internationalen Bemühungen um Deeskalation im Nahen Osten. Und das sind meine Gäste. Ich freue mich, dass Lamia Kador dabei ist, die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Sie sitzt in einem Tagungsraum in Wuppertal. In Brüssel begrüße ich Michael Gahler. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Und hier im Studio sitzen Jörg Lau, außenpolitischer Autor der Wochenzeitung Die Zeit, und Ali Fatollah Nejad, deutsch-iranischer Politologe und Gründungsdirektor des Think Tanks Center for Middle East and Global Order, Zentrum für den Nahen Osten und internationaler Ordnung. Vielleicht fangen wir mit einer ganz kurzen Runde in knapper Frage- und Antwortform an, um das Thema schon mal abzutasten. Lamia Kador, stützen Sie die These, dass dieser iranische Angriff ein kalkulierter Angriff war?
Ich würde meinen, ja, es war ein kalkulierter Angriff, definitiv. Denn allein die Bereitschaft und die Schnelligkeit und die Koordinationsgeschwindigkeit, in der die Gegenabwehr oder die Abwehr sozusagen gestartet wurde, deutet doch sehr darauf hin, dass der mindestens angekündigt worden ist und damit dann letztlich doch ein kalkulierter Angriff war.
Michael Gahler, dieser Angriff ist trotzdem ein Tabubruch genannt worden. Ist der Konflikt zwischen Iran und Israel in eine neue Phase getreten, glauben Sie?
Also ich denke, wir haben es mit einer neuen Qualität iranischer Konfliktbereitschaft zu tun, denn wir sehen ja den ersten Angriff aus dem Iran auf Israel direkt, also nicht irgendwie durch Proxys, und das ist richtigerweise natürlich von Verbündeten verurteilt worden, und ob das dann eine neue Phase wird, das hängt davon ab, vom Iran selbst natürlich, aber auch von einer klugen Reaktion Israels und der internationalen Gemeinschaft insgesamt.
Jörg Lau, ich frage gleich nach, die Eskalationsgefahr, wie ist sie einzuschätzen? Hängt jetzt alles an der Reaktion Israels?
Ja, für den Moment. Ich halte die Gefahr für groß, dass es eskalieren kann, denn die Israelis haben sich verschätzt. Sie haben gedacht, beim Angriff auf die Botschaft in Damaskus wird nicht eine direkte Antwort aus dem Iran auf israelisches Gebiet erfolgen. Das ist nun erfolgt. Und jetzt müssen sie überlegen, wie sie angemessen reagieren, ohne damit gleich einen großen Krieg auszulösen. Und das ist sehr, sehr schwer einzustellen.
Ali Fatollah Nejad, Iran hat erklärt, die Sache sei damit erstmal erledigt. Es werde keine weitere Gewalt folgen. Kann man das so interpretieren, dass der Iran einen Krieg verhindern will?
Ja, das kann man so interpretieren, denn für die Islamische Republik ist ein großer Krieg gegen Israel und wahrscheinlich auch die USA im Schlepptau, könnte selbstmörderisch sein für das Regime. Und man hat auch an der Zurückhaltung Irans gegenüber den gezielten Tötungen der Israelis gegen wichtige Kommandeure der Militärachse Hamas, Hezbollah, Iran gesehen, dass man Angst hat, darauf direkt zu reagieren. Und das, was wir am Wochenende gesehen haben, das war choreografiert. Da wurden Waffensysteme benutzt, die langsam sind, die gut abfangbar sind. Es war eine gesichtswahrende Machtdemonstration.
Würden Sie sagen, der Iran hat tatsächlich, wie man sagt, die Nachbarn am Golf informiert, aber möglicherweise auch den amerikanischen Geheimdienst?
Die Amerikaner haben das zwar im Nachhinein jetzt dementiert, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie es gemacht haben, dass sie die Vorwarnung ausgesprochen haben über die Türkei, über zwei andere regionale Staaten. Genauso wie damals nach dem US-Drohnenmord an Rassem Soleimani hat ja Iran auch geantwortet mit Raketen auf amerikanische Soldaten im Irak, und da wurde auch die Gegenseite vorher informiert.
Herr Gala, wie würden Sie das einschätzen? Ist mit einem Schlag in dieser Nacht deutlich geworden, wie groß die iranische Bedrohung tatsächlich ist für Israel, aber auch darüber hinaus?
Also aus meiner Sicht sehe ich das so, also ich sehe das so, dass wir eigentlich nicht gesehen haben, dass iranische Macht wirklich sehr groß ist. Denn wir haben ja zwar massive Quantität erlebt, das, was dort abgeschossen worden ist, aber nicht sehr viel Qualität. Und ich denke, Israel sollte aus seiner Sicht da dann drei positive, insgesamt aus diesem Gesamtvorgang drei positive Schlussfolgerungen ziehen. Einmal, man hat in Damaskus hochrangige Vertreter der Revolutionsgarde, die auch mit der Gaza-Planung wohl befasst waren, zu Tode gebracht. Zweitens, man hat eben gesehen bei dieser massiven Überlegenheit der israelischen Abwehr, dass der Iran qualitativ eben nicht auf Augenhöhe mit Israel ist. Da hat eben der Iron Dome und die Verbündeten, das hat zusammengehalten. Und drittens haben wir auch erlebt eine spontane Anti-Iran-Allianz, nämlich bestehen nicht nur aus Israel, sondern und USA und Großbritannien, Frankreich, auch Jordanien hat mitgemacht und vielleicht auch Saudi-Arabien. Also Iran ist insofern aus meiner Sicht im Nahen Osten eher isoliert, abgesehen von seinen üblichen Proxys.
Das wird noch Thema sein in dieser Sendung. Ich möchte eine Frage in die Runde geben und vielleicht bei Ihnen, Frau Kador, beginnen. Wie wird oder besser, wie sollte die Antwort Israels ausfallen? Israel kann nun nicht nichts tun, oder?
Das stimmt. Und es wäre allerdings gleichzeitig Wohlfall, dass gerade wir Deutschen den Israelis gute Ratschläge geben in Bezug auf ihre Außenpolitik. Aber wenn wir dann doch einen guten Ratschlag geben dürften, dann würden wir natürlich dazu raten, zumindest eine durchdachte Reaktion an den Tag zu legen, die wahrscheinlich nicht eine 1-zu-1-Konfrontation oder ein Gegenschlag sozusagen auf iranischem Territorium vorsieht, bei der vielleicht, weiß ich nicht, Menschen zu Tode kommen. Ich glaube, das muss tatsächlich sehr genau abgewogen werden, denn was doch dem Iran gelungen ist, ist, glaube ich, schon international, dass wir ihn sehr ernst nehmen müssen, auch mit seinen ganzen Drohgebärden. Ich meine, wir haben jahrelang alle gesagt, naja, der Iran, der droht oft und dann kommt doch im Grunde genommen selten etwas. Jetzt hat er mehr oder weniger gedroht. Und dann kam auch tatsächlich was und auch nicht in kleiner, zu unterschätzender Menge. Also auch selbst wenn es kalkuliert war, so wie es ja auch gerade darstellte, war das ja doch sehr eindrucksvoll, ehrlich gesagt, dieses Schauspiel. Mhm. Und ich glaube, wir würden einen Fehler tun, wenn wir den Iran nicht ernst nehmen würden. Und ich würde ganz bewusst deshalb auch mal eine Parallele zu Russland und seinem Angriffskrieg auf die Ukraine spannen oder machen. Denn da hatten sehr, sehr viele Menschen um mich herum. Ich gehörte zu den wenigen, die doch gerade mit solch einem Angriff gerechnet haben, gerade wohl wissend, was vorher in Syrien passierte, mit russischer Hilfe sozusagen. Deshalb fand ich es gar nicht so ungewöhnlich, dass Putin auch das machen könnte. Aber auch da haben viele Menschen gesagt, nein, niemals würde Putin das tun. Der wird doch wohl nicht die Ukraine angreifen. Und ich warne davor, dass wir mit einer ähnlichen, ich will nicht sagen Naivität, das wäre das falsche Wort, aber dass wir zumindest den Iran nicht unterschätzen.
Ja klar, womit rechnen Sie von Seiten Israels?
Die Israelis müssen antworten, sie haben auch
Warum?
Schon... Nein, sie müssen antworten, weil sie direkt auf ihrem Territorium von einem anderen Staat angegriffen worden sind. Kein Staat kann das auf sich sitzen lassen.
Der muss das Abschreckungsszenario halten.
Genau, die Parole ist, wir müssen die Abschreckung wieder aufrichten, die offenbar nicht mehr gegeben war, denn der Iran hat das gewagt. Nun hat der Iran aber auch erhebliche Mittel, um Israel zu schaden, und zwar in Gestalt der Hezbollah, die im Norden Israels, im Süden des Libanons, enorme Kapazitäten an Raketen hat, die vielleicht diese Abwehr, die wir gesehen haben, überwältigen könnten. Es ist die Rede von bis zu 150.000 Raketen verschiedenster Art. Und das bedeutet, die israelische Reaktion muss so ausfallen, dass der Iran diese finale Option, die wichtigste Abschreckung, die ihm zur Verfügung steht, nicht zieht. Denn das kann Israel nicht wollen. Dann hätten sie zugleich einen Krieg mit Iran und mit der Hezbollah. Und in Gaza, ist ja auch noch nicht das Ende erreicht. Das wäre vielleicht zu viel. Und es ist unglaublich schwer, da genau richtig zu kalkulieren, wie erreichen wir eine Abschreckungswirkung, ohne den Iran sozusagen über diese Hürde zu schieben.
Ist das für Sie das Schreckensszenario, dass der Iran jetzt die Hezbollah Ich sag mal von alleine West, Ali Fatollah Nejad.
Es gibt sicherlich mehrere Schreckensszenarien, aber das, was Herr Lau gesagt hat, ist natürlich richtig, dass die Hezbollah in der Tat die Möglichkeit hätte, die Israelis mit Raketen zu übermannen. Aber die Islamische Republik wird die Hezbollah nur dann aktivieren, wenn die Islamische Republik selbst direkt in Gefahr ist. Man wird diese Lebensversicherung der Hezbollah nicht vorher verpulvern.
Das ist Ultima Ratio.
Das ist der Kronjuwel der iranischen Achse des Widerstands. Und das wird man nicht leichtfertig verpulvern, weil dann bedeutet das, dass Israel auch darauf reagiert. Und Israel hat angekündigt, dass man quasi der Hezbollah platt macht. Und wenn nicht sogar das im ganzen Libanon.
Was ist in Ihrer Ansicht nach, Herr Gahler, das Worst-Case-Szenario?
Also gut, das Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass Israel massiv reagiert und der Iran sich dann wiederum genötigt sähe, auch massiv zu reagieren als Land selber und dann eben tatsächlich auch die Hezbollah instrumentalisiert dafür. Ich sehe das aber auch im Augenblick so nicht. Selbst die Hezbollah hat ja, die ja im Libanon gut eingerichtet ist oder sich gut eingerichtet hat, die da die Wirtschaft kontrolliert, die Politik zum größeren Teil. Das würde ja alles insgesamt gefährden. Es geht ja da nicht nur um die Waffen, die Israel dann vielleicht versuchen würde zu eliminieren, die 150.000 oder einen Anteil davon. Also Hezbollah wird sicherlich auch nicht von sich aus, ohne auch wirklich gedrängt zu werden vom Iran, das tun. Und umgekehrt, ich sagte ja, ich rechne nicht mit einer massiven israelischen Reaktion. Vielleicht wird hinter den Kulissen auch Ähnliches stattfinden, wie es vielleicht jetzt im Aufgalopp zu dem iranischen Angriff geschehen ist, dass man im Grunde auch Hinweise gibt, dass es eine Reaktion gibt, aber die dann vergleichbar auch wenige Schäden anrichtet. Das will ich also auch über Proxys da nicht ausschließen, dass man da bestimmte Botschaften gibt, die also für alle Seiten gesichtswahrend ist. Israel darf auch nicht aus meiner Sicht diese sich jetzt im Aufbau befindliche vielleicht anti-iranische Allianz, die man jetzt bei der Abwehr gesehen hat, gefährden. Im Augenblick sind da viele Sympathien auf der israelischen Seite und das muss man auch mit einpreisen, ja, dass man das nicht gefährdet.
Das anschätzen, muss ich sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Sympathien für die israelische Seite sind, sondern es eher auch aus, Entschuldigung, einem gewissen Eigennutz geschieht, sich da stärker einzumischen. Denn wenn wir uns das genau angucken, es ist ja nicht nur die Hezbollah im Libanon, die eine gewisse Bedrohung, Gefährdung für Israel darstellt. Wenn man sich das genauer anguckt, ich meine, der Iran geht da schon sehr systematisch vor, beziehungsweise die Mullahs im Iran. Ja, es wären vor allen Dingen Staaten sozusagen oder Organisationen instrumentalisiert, benutzt, gefördert, unterstützt, in Staaten, die ohnehin, ehrlich gesagt, sehr, sehr geschwächt sind. Siehe Syrien, siehe Libanon, siehe Jemen. Ich glaube, das ist nicht durch Zufall so. Und ich glaube auch, dass beispielsweise Jordanien durchaus die Gefahr von pro-iranischen Milizen oder die Unterwanderung, übrigens kurz vor der Wahl im Juni stehen dort Wahlen an, fürchtet und dass das deshalb das überzeugende Argument war oder das schlagende Argument, sich dann da einzubringen.
Ja, klar.
Also diese Allianz ist sicherlich aus israelischer Sicht ein Trumpf. Man muss etwas anderes hier noch anbringen und das ist die Uhr, die läuft aus israelischer Sicht mit Blick auf das Atomprogramm des Iran. Und es gibt Stimmen in Israel, die sagen, wir müssen ohnehin irgendwann dagegen vorgehen. Wann ist die beste Gelegenheit? Vielleicht gibt es Leute, die sagen, jetzt haben wir den Iran in der Ecke. Ja, wir haben diese Allianz der anderen, die sich letztlich vor uns gestellt haben. Wir haben im Moment die Amerikaner auch hinter uns. Und vielleicht müssen wir das jetzt machen, denn irgendwann müssen wir es sowieso tun.
Konkret rechnen Sie mit Angriffen auf Atomanlagen?
Ich rechne im Moment nicht damit, weil die Amerikaner dagegen sind und die Israelis brauchen die amerikanische Hilfe dazu. Die brauchen bestimmte Waffen dazu, um diese unterirdischen Anlagen massiv treffen zu können. Und die brauchen auch die politische Unterstützung dazu. Aber wenn sich das noch weiter aufschaukelt und eine Dynamik entsteht, wo die Amerikaner gar keine andere Chance haben, haben, als die Israelis zu stützen, könnte jemand auf die Idee kommen, das ist eine günstige Gelegenheit.
Ali Fatoulladin. Absolut. Und ergänzend, es gibt auch die Möglichkeit von Cyberattacken, die auch nicht uneffektiv waren in den letzten Jahren. Israel hat verschiedentlich Cyberattacken durchgesetzt. Israel hat viele Assets in Iran. Man hat immer wieder die Verteidigungslinien in Iran durchbrechen können. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, außer jetzt solche Bombardierungen. Und ich glaube, ich hoffe auch sehr stark, dass die israelische Seite natürlich aufpasst, dass man keine zivilen Opfer zu vermelden hat, sondern weiterhin sehr gezielt, wie auch in der Vergangenheit, bestimmte Leute ausschaltet oder aber die halt von der Regimeinfrastruktur in der Regimeinfrastruktur beteiligt sind.
Frau Kador, Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin und ihre Parteifreundin, war heute in Israel. Sie hat versucht, mäßigend auf die israelische Regierung einzuwirken. Kann sie das? Kann das im Augenblick überhaupt jemand?
Tatsächlich wird es schwer sein und trotzdem muss man diesen Versuch starten. Es darf nicht zu einem Flächenbrand kommen in dieser Region, der für alle, für wirklich alle dort verheerende Folgen hätte. Und ich glaube, das treibt sie, so wie ich sie kenne, tatsächlich an. Davon ist sie überzeugt. Ob das dann tatsächlich an israelischen Gesprächspartner ankommt, ist eine andere Frage vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass selbst offensichtlich Aufrufe, Plädoyers, Gespräche zwischen den Amerikanern und Israelis auch nicht wirklich viel bringen. Und dennoch muss, glaube ich, tatsächlich alles unternommen werden. Denn was wir häufig vergessen, der letzte Punkt dazu, das hat ja auch innenpolitische Implikationen. Für uns hier in dieser Gesellschaft, es leben Millionen von Menschen mit biografischen Bezügen zum Nahen Osten hier, egal woher sie stammen und welche Religion und so weiter sie haben. Aber das hat ja einen innenpolitischen Effekt. Und ich glaube schon auch aus dieser Logik müssen wir wirklich alles tun, um zumindest eine Allianz, sagen wir es mal so, für Frieden und Stabilisierung und Stabilität in der Region hinzubekommen.
Sie schlagen eine gute Brücke, Frau Kador. Herr Gahler, was muss von uns aus jetzt auf den iranischen Angriff folgen? Müssen die Sanktionen verschärft werden? Woran denken Sie?
Daran denke ich in der Tat. Ich denke, wir haben allen Anlass, das gegenwärtige Sanktionsregime uns anzuschauen. Ich sage mal, die Europäische Union, insbesondere unser Auswärtiger Dienst hier, war ja durchaus zögerlich in letzter Zeit da dran zu gehen, weil wir ja immer noch, oder die haben zumindest in Teilen gehofft, dass man irgendwie doch noch das JCPOA, das Atomabkommen, irgendwie retten könnte. Ich meine, ich habe das selber über die ganzen Jahre miterlebt und ich habe es auch länger unterstützt, dass wir es versuchen sollten, auch als Trump es schon gekündigt hatte. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall und dass wir da irgendwas uns erhoffen können, auch seit Iran ja Russland gegen die Ukraine so unterstützt. Von daher glaube ich, wir sollten uns da keine Zurückhaltung mehr auferlegen. Wir als Europäisches Parlament fordern schon seit langem zum Beispiel eben die Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen. Da sind da rechtliche Dinge, die vorgeschoben werden im Augenblick seitens der unseres Auswärtigen Dienstes oder auch einiger Mitgliedstaaten. Ich frage mich nur, warum die Amerikaner und die Kanadier das gemacht haben.
Warum ist das bisher nicht geschehen, Herr Gahler? Haben Sie eine Erklärung? Sie haben es gesagt, es gibt rechtliche Bedenken vom juristischen Dienst des Europäischen Rates. Was ist von diesen Bedenken zu halten? Sind sie plausibel oder ist das ein Vorwand?
Also ich, wie gesagt, die Hoffnung aus meiner Sicht war bei denen bisher, dass man vielleicht doch noch zum Atomabkommen irgendwie wieder zurückkommen könnte. Und da die Hoffnung aber jetzt, glaube ich, bei allen weg ist, sollte man das so interpretieren. Die behaupten ja, man müsste innerhalb des Territoriums der Europäischen Union Verbrechen begangen haben. Ich denke, wir haben irgendwo auch das Weltrechtsprinzip, ja, was wir ja auch bei Individuen anwenden. Da sollten wir vielleicht rechtlich sagen, nach dem Weltrechtsprinzip dürfen wir auch Terrororganisationen, die nicht innerhalb der EU aktiv gewesen sind, da auch aburteilen. Aber ich finde, wir sollten die Verbote, wir haben Verbote bei den bestehenden Sanktionen, wir haben Genehmigungspflichten und wir haben aus der Zeit vom JCPOA so einen Tag, den 16. Januar 2016, wo man das aktiviert hat und da sind auch weitere Sanktionen aufgehoben worden. Und da finde ich, da sollte man an dieser Liste entlang arbeiten und alles das wieder in Kraft setzen, was wir schon mal als Sanktionen hatten.
Ja, klar, kann man sich vom juristischen Dienst des Europäischen Rates die Politik gegenüber Iran vorschreiben lassen?
Nein, glaube ich nicht. Ich bin allerdings auch nicht überzeugt, dass die Terrorlistung wahnsinnig viel bringt. Das ist ein wichtiger symbolischer Schritt. Was wir aber in Wahrheit brauchen, ist ein anderer Politikwechsel hin zu einer Eindämmungspolitik gegenüber dem Iran. Und das bedeutet, da wir mit Sanktionen, also der Iran ist nach Nordkorea das meist sanktionierte Land der Welt. Der Effekt ist gering im Blick auf die geopolitischen Effekte, die wir uns erhofft haben. Das Land steht kurz davor, eine Atombombe zu bauen und ist mächtig in der Region. Also müssen wir was ändern jenseits der Sanktionspolitik. Wir müssen mit diesen Ländern, die schon erwähnt worden sind, die bereit sind, eine Anti-Iran-Achse zu bilden, ohne dass das dann so genannt werden kann, müssen wir arbeiten, um den Iran in diesem Dominanzstreben in der Region und darüber hinaus stärker einzuhegen.
Greife ich gleich nochmal auf, Herr Lau. Was würde denn, Alif Adolanejad, was würde denn dem Iran wehtun an Sanktionen? Wo könnte man wirksam, also Jörg Lau hat gerade angezweifelt, dass die Listung der Revolutionsgarden wirklich so effizient wäre.
Genau. Wo könnte man ansetzen? Vielleicht nochmal als wichtige Fußnote, also dieses juristische Gutachten, also europäische, das sagt gar nicht aus, dass es nicht juristisch möglich ist. Das haben Berichte der Taz und Bild-Zeitung gezeigt. Und auch, es gibt mittlerweile juristische sehr, ich habe heute noch ein Dokument von 190 Seiten gelesen oder gesehen, dass juristisch ist es gar nicht Problem. Das Problem ist der fehlende politische Wille, diese EU-Terrorlistung vorzunehmen. Weil man, und das wurde ja schon angesprochen, die Befürchtung hat, dass es die Gegenseite abschrecken würde, dass die Gegenseite dann nicht mehr zum Verhandlungstisch, zum Atomverhandlungstisch kommt. Aber das, da sind wir
aber das Abkommen
schon,
ist doch
genau,
tot.
Da sind wir schon eigentlich schon eine Stufe weiter. Insgesamt kann man sehr, sehr vieles machen. Das, was wir immer in meinen Augen bei der Sanktionsdebatte verwechseln, ist Quantität mit Qualität. Wir haben eine große Quantität und wir haben ein dichtes Sanktionsregime, aber wir haben A, keine Sanktionen gegen die wichtigen Figuren der Machtelite. Wir haben Sanktionen gegen zweit, eigentlich drittklassige Leute innerhalb des Machtapparates. B, die EU-Terrorlistung würde auch ein wichtiges Signal in den Macht- und Sicherheitsapparat hineingeben, dass das System der Islamischen Republik keine Zukunft mehr hat. Und das würde womöglich auch Abspaltungstendenzen, die notwendig sein würden für einen Wandel in Iran, befördern. Und C, und das ist das Stärkste, was wir in der Hand haben, das wäre die Möglichkeit, den sogenannten Snapback-Mechanismus des Atomdeals zu aktivieren, das aussagt, dass wenn es zu einem Vertragsbruch kommt, und das könnte man der iranischen Seite ankreiden durch die Expansion des Atomprogramms, können die Unterzeichnerstaaten, das wären halt entweder die EU oder die drei EU-Unterzeichnerstaaten, also Großbritannien, Frankreich und Deutschland, könnten diesen Mechanismus aktivieren. Die UN, umfassenden UN-Sanktionen würden dann automatisch ohne die Möglichkeit eines UN-Sicherheitsratsvetos wieder aufgeführt. Und das würde Eindruck schinden, denn genau vor diesem Snapback-Mechanismus hat die Elite der Islamischen Republik Angst, weil es finanziell wehtun würde.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion am Rand des Abgrunds, Fragezeichen, internationale Bemühungen um die Deeskalation im Nahen Osten. Es diskutieren Ali Fatollah Nejad, Gründungsdirektor des Think Tank Center for Middle East and Global Order, gerade gehört. Michael Gahler, Mitglied des Europäischen Parlaments und außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Lamia Kador ist mit dabei, die Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und Jörg Lau, außenpolitischer Journalist der Zeit. Herr Gahler, ich möchte noch mal nachfragen. War die europäische Politik naiv? Man muss ja bilanzieren, dass der Versuch, den Iran einzubinden, ähnlich übrigens wie bei Russland, einzubinden, gescheitert ist. War Europa auch zu naiv mit Blick auf das Atomprogramm, dass man daran festgehalten hat, nachdem ja schon Donald Trump es gekündigt hatte und damit eigentlich klar war oder hätte klar sein müssen, dass das keine Zukunft hat?
Also zunächst mal denke ich schon, dass der Versuch, bei all den Dingen, die wir am Iran zu kritisieren hatten, der Versuch, die schlimmste Variante, nämlich dass es eine iranische Bombe gibt, das zu verhindern, das war ein richtiger Versuch. Und deswegen stehe ich auch im Prinzip hinter dem Abkommen, was wir damals geschlossen hatten, dass Donald Trump dann von seiner Seite das gekündigt hat. Das war nicht aufgrund von Fakten, weil der Iran sich etwa zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr dran gehalten hätte, Die Dienste sagen uns damals, zu diesem Zeitpunkt haben sie sich dran gehalten. Das war insofern unglücklich aus meiner Sicht. Und er hat Argumente gegen uns geboten für den Iran. Wir haben dann in der Nachfolge, wo dann auch der Iran sich schrittweise davon verabschiedet hat, offensichtlich dann doch eben diesen politischen Willen nicht so aufgebracht. Und ich finde, wir können, es ist ja schon angedeutet worden, wir können tatsächlich einige schmerzhafte Dinge könnten wir wieder in Kraft setzen. Zum Beispiel das Verbot in Bezug auf Schlüsselausrüstung für die Erdöl- und die Erdgasindustrie oder das Verbot zur Verfügung stellen von Öltankern. Da ist nämlich so wenig da, das kann auch nicht von Chinesen oder Indern oder sonstigen ersetzt werden. Oder auch Verbot für die Marineschlüsselausrüstung, das war nämlich auch dann aufgehoben worden. Also das sind Dinge, die wir tun könnten. Und,
aber warum passiert das nicht, Herr Glau? Warum passiert das nicht?
Das passiert nicht, weil immer noch das falsche Denken da ist, dass sich an dem Umgang mit diesem Abkommen gezeigt hat, dass man gedacht hat, wir geben dem Iran Anreize, dass er sich sozusagen in die Weltgemeinschaft eingliedert, im Gegenzug dafür, dass wir kontrollieren und einschränken dürfen bei dem Atomprogramm. Und wir spalten die ganzen anderen Themen, die wir mit ihm haben, Menschenrechtslage im Iran, die Einmischung in der Region, das Raketenprogramm, die Proxys, das spalten wir alles ab, weil wenn wir das noch mit reinrühren, kommen wir nie zu einem Abkommen. Lass uns erstmal das Abkommen machen und von daher ergibt sich eine gute Dynamik, wo die Iraner dann sehen, guck mal, wir kriegen mehr Geld raus, die Sanktionen werden aufgehoben, eigentlich sind die doch alle ganz nett und wir spielen jetzt hier nicht als Störer, sondern als Stakeholder, ne, in der Region mit. Und das hat vollkommen den Charakter des Regimes unterschätzt. Man hätte, wenn man einen Verhandlungserfolg gehabt hatte damals, hätte man weiter verhandeln müssen über die anderen Dinge. Man hätte sagen müssen, so jetzt geht, und man hätte das verknüpfen müssen, jetzt geht es um die Menschenrechtslage, jetzt geht es um euer regionales Verhalten und um eure aggressive Art, hier die Region zu destabilisieren. Das hat man nicht gemacht.
Ali, noch mal eine Frage aus der iranischen Perspektive. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es jetzt an der Zeit ist, eine Eindämmungspolitik zu betreiben. Nun hatte der Iran ja gerade erst seine Isolation überwunden. Übrigens mit Hilfe Chinas. China hat ein Abkommen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran wurden wieder aufgenommen. China hat dafür gesorgt, dass der Iran in den BRICS-Club kommt und in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Auf einmal sieht sich nach diesem Angriff der Iran wieder in der völligen Isolation. Hat er sich verkalkuliert?
Also ich würde das jetzt nicht in solchen Extremen sehen. Also vielleicht ergänzend zu dem, was Jörg Lau gesagt hat. Ich glaube, unsere Iran-Politik ist in Trümmern, weil wir zwei wichtige sicherheitspolitische Aspekte, die innenpolitische Lage und auch die regionalpolitische, nicht mitgedacht haben. Wir hätten da sehr viel mehr Druck ausüben müssen. Und was die Amerikaner auch machen müssten, ist das Sanktionsregime, was auf dem Papier ist, auch durchzusetzen. Das, was wir seit Tag 1 der Biden-Administration gesehen haben, ist, dass die Amerikaner dann Auge zugedrückt haben, weil sie auch dieselbe Obsession mit dem Atomdeal gehabt haben. Folge war Monat zu Monat höhere Erdölexporte. China ist der größte Einkäufer des iranischen Erdöls. Zu Trumps Zeiten durch die Sanktionspolitik und entgegen auch der Erwartungen der meisten Experten hat China seine Erdölexporte aus Iran zwischenzeitlich auf null reduziert. Das hatte damals keiner erwartet. Also, eine neue Iran-Politik bedeutet nicht nur, dass wir auch unsere Sanktionen robuster machen, nicht dauernd über Quantität und Qualität reden. Und nach Berichten auch der Financial Times hört man ja, dass Deutschland immer noch bremst hinsichtlich mehr Druck, mehr Sanktionsdruck auf die Revolutionsgarden. Also da müssen wir auch unsere eigene Berliner Außenpolitik neu ausrichten, und weil bis heute ist es noch sehr, sehr bremsend.
Wir haben jetzt schon mehrfach das Stichwort China in die Diskussion geworfen, Frau Kador. Nun war der Kanzler just heute in Gesprächen mit Xi Jinping. Das Thema ist wohl auch aufs Tapet gekommen, das Thema Iran. Welche Rolle spielt China mit Blick auf den Iran?
Naja, definitiv eine, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Also eine jedenfalls, wo ich auch sagen würde, wir sollten sie nicht ganz überhöhen, denn beispielsweise haben es die Chinesen auch nicht hinbekommen, die Houthi-Attacken im Roten Meer gegen chinesische Frachter beispielsweise zu stoppen. Also das ist ihnen eben nicht gelungen. Das deutet eher darauf hin, dass vielleicht das Verhältnis doch nicht so gut ist, wie vielleicht angenommen. Gleichzeitig, sie haben gerade über das JCPOA-Abkommen gesprochen und die Frage der Wirtschaftssanktionen. Ich meine, das war ja alles nur möglich, auch weil China und Russland damals noch mit am Tisch saßen. Das ist heute ja alles ohnehin nicht mehr so. Also ich glaube, dass, und Sie selbst haben gerade die BRICS-Staaten angesprochen, beziehungsweise BRICS Plus. Ich glaube, wir dürfen auch nicht völlig desillusioniert daran gehen und glauben, wenn wir sie jetzt mit schärfsten Sanktionen weiter besetzen oder belegen, dann hätten sie irgendwie keine Macht mehr. Wir sehen ja gerade am Beispiel Russland, dass sie trotz aller möglichen Sanktionen in der Lage sind, ein beträchtliches Waffenarsenal sozusagen aufrechtzuerhalten und eben mit anderen Staaten kooperieren. Und da ist China sicherlich, ganz sicher sogar ein Akteur. Und
ja, klar. Ich kann da nur direkt anschließen. Ich glaube, die Welt, in der dieses Abkommen geschlossen wurde mit Russland und China noch mit am Tisch, die ist vorbei. Mhm. Und jetzt hat man sogar die Lage so, dass China davon profitiert, dass der Iran dieses Chaos anrichtet.
Mhm. Wieso?
Ja, weil das die Gegenmacht Amerika in enorme Dilemmata bringt. Ja. Mhm. Amerika ist schon durch den Krieg in der Ukraine mit in der Pflicht. Und nun der zweite Krieg, der die Weltmacht, mit der China konkurriert, stresst und vor wahnsinnige Dilemmata stellt. Und das ist für China erstmal nicht so schlecht. Ja, und das Öl nimmt man gerne ab. Das kriegt man zu einem recht günstigen Preis, genau wie das russische Öl. Und zusammen mit Russland und Iran bildet man so eine
anti-westliche
Allianz.
Und Damaskus gehört da auch noch zu.
Absolut, man hat dann noch kleinere Player, die dann noch mitspielen.
Nordkorea.
Und die Hoffnung ist natürlich, dass man diese westlich dominierte Welt zermürbt und seine eigenen Regeln diktieren kann.
Herr Gala, formt sich da tatsächlich ein antiwestlicher Block, der gemeinsame Interessen und einen inneren Zusammenhalt hat?
Den Eindruck habe ich schon. Also Russland, China, der Iran, Nordkorea, so eine Schurkenstaatenallianz. Und in der Tat, wir müssen davon ausgehen, auch wenn natürlich China ein großes Interesse hat, den Welthandel mit uns, den Handel mit uns, mit dem Westen insgesamt, auch im eigenen Interesse fortzuführen, nutzen sie sicherlich alle Gelegenheiten, die auch insbesondere in Bezug auf die USA dazu beitragen, eben die USA, wie es eben gesagt worden ist, beschäftigt zu halten. Also wenn ich mich erinnere, als Trump Präsident war und in Saudi-Arabien, da hat er noch einen Schwertertanz gemeinsam mit dem König, ja, da wahrscheinlich
vollführt. Die Bilder sind noch in Erinnerung, sowohl.
Und jetzt mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass es eben China war, dass ein Dialog zwischen Teheran und Riyadh auf den Weg gebracht hat. Auch wenn ich da nicht überzeugt bin, dass das etwas ist, was jetzt auch in Saudi-Arabien oder auch in der arabischen Halbinsel insgesamt etwas ist, was besonders dauerhaft oder von Prinzipien geleitet ist. Mhm. Also von daher sehe ich schon insgesamt, dass wir hier uns wirklich als vereinter Westen, hoffe ich, warm anziehen müssen. Wir haben hier einen Gegenpol, der wächst und der sich ermutigt fühlt dadurch, dass er uns hier in Teilen eben, weil der gemeinsame politische Wille auch nicht immer da ist, in Teilen auch auseinandertreiben zu können.
Das spricht doch eher dafür, dass wir uns stärker im Nahen Osten engagieren müssen. Also bei all meinen Reisen in die Region, alle beklagen, unisono, egal aus wen ich dort spreche, bedauern den Rückzug der Amerikaner aus dieser Region, bedauern den europäischen Rückzug oder zu wenig europäisches Engagement, vielleicht soll ich so ausdrücken, das ist vielleicht klüger. Also wenn wir eben nicht wollen, dass diese Achsenverschiebung durch diese BRICS-Plus-Staaten aus meiner Sicht schon längst stattgefunden hat, wenn wir das eben nicht wollen, müssen wir uns stärker engagieren. Und ich finde auch, dass genau das die Außenministerin ja versucht. Ob es nun angenommen wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir dürfen eben genau diesen Raum eben nicht dieser anderen Achse überlassen.
Als Europäer, als Europäerabgeordneter, dann wäre es vielleicht wirklich gut, wir hätten starke Persönlichkeiten hier, die für alle auf einmal sprechen. Denn diese Einzelreisen von einzelnen Ministern, da frage ich mich, auch wenn man das, selbst wenn ein einzelner Minister das Richtige sagt,
Wo sind denn die starken Persönlichkeiten, Herr Gala?
Ja, also ich finde, die Kommissionspräsidentin, die hat zu Beginn, damals am 7. Oktober, ein Zeichen gesetzt. Und ich glaube, Frau von der Leyen, auch in Bezug auf die Russlandpolitik und gegenüber der Ukraine, da ist sie als starke Persönlichkeit, da hat sie die Europäische Union gut repräsentiert. Und da hat sich auch niemand dagegen gewendet. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir das auch fortsetzen.
Ich darf den Faden von Frau Kador und den Gedanken aufgreifen, dass wir uns stärker in der arabischen Welt engagieren müssen. Ich möchte mal einen Blick auf die arabische Welt werfen. Inwieweit hat der Iran sich jetzt in der arabischen Welt ja auch isoliert? Wir haben gehört, Jordanien war beteiligt an der Luftabwehr, möglicherweise auch Saudi-Arabien. Wie ist das zu beurteilen? Hat sich der Iran von der arabischen Welt wieder entfernt, Ali?
Der Iran hat gar nicht diese Softpower in der arabischen Welt, wie es damals Anfang der 2000er Jahre hatte. Es gab Demonstrationen im Zuge der zweiten Welle des arabischen Frühlings im Libanon und im Irak, die dezidiert anti-iranisch waren. Aber ich glaube, um die Frage zu beantworten, es ist nicht so, dass die arabische Welt jetzt mit Israel gegen Iran positioniert ist. Denn der Gaza-Krieg ist schon in meinen Augen viel wichtiger für die arabische Welt, natürlich auch aufgrund der Stimmung in der Bevölkerung. Und deswegen hat sich wahrscheinlich auch Saudi-Arabien nicht getraut zu sagen, dass man da mitgemacht hat, diesen iranischen Angriff gegen Israel abzuwehren. Also man kann eigentlich nur darüber nachdenken, dass Israel mit Hilfe der arabischen Länder eine Allianz gegen Iran schmiedet, wenn wir eine Lösung für das Palästina-Problem bekommen. Bevor wir das nicht haben, dann sehe ich das nicht als realistisch. Ja,
ich sehe das genauso. Diese beiden Nahostkriege, die wir jetzt gerade haben, gehören zusammen. Der Krieg in Gaza ist durch eine Organisation vom Zaun gebrochen worden, die vom Iran unterstützt wird. Es gibt vielleicht keinen Auftrag aus dem Iran, aber
einen inneren Zusammenhang mit
der Waffen,
Hamas.
Ja. Die Waffen und das Geld hat die Hamas massiv vom Iran bekommen. So, und jetzt hat Israel darauf auf eine Weise reagiert, die mit der Dauer des Krieges zu einer desaströsen Lage in Gaza geführt hat. Das delegitimiert alle, die Israel unterstützen. Das zieht uns alle mit runter, das muss man auch mal sagen. In den Augen der Welt unterstützen wir da Kriegsverbrechen, die Israel dort begeht, bei seiner Selbstverteidigung. Und das stärkt in gewisser Weise wieder den Iran. Jetzt haben wir im Moment eine andere Dynamik, weil der Iran Israel angegriffen hat. Aber ich stimme zu, dass eine Deeskalation nicht allein zwischen Israel und Iran stattfinden kann, sondern dazu muss diese Gaza-Krise in den Griff bekommen werden und das Elend in Gaza muss gemildert werden. Sonst wird der Iran immer einen Kasus haben, um die Region vor sich herzutreiben.
Frau Kador, ich habe Ihre Stimme aus Wuppertal gehört. Ja,
sehr schön. Da würde ich auch zustimmen. Ich glaube sogar, dass die Frage rund um Gaza und der Westbank genau der Schlüssel oder gar ein Hebel sein kann. Also wenn das, man könnte ja auch sagen, das israelische Militär sorgt für mehr humanitäre Hilfe, sorgt dafür, dass man vielleicht doch mal zu einer politischen Lösung kommt, wird doch nicht in Rafah einstürmen. Beispielsweise, um dann aber beispielsweise die anderen arabischen Staaten mit dazu an Bord zu kriegen, um eben dann vielleicht doch in solch einer Anti-Iran-Achse, eigentlich komischer Begriff, aber in einer zumindest Pro-Frieden-Achse, ich finde es so rum gedacht eher klüger, sie doch zu versammeln. Aber solange, und das haben ja meine beiden Vorredner ja auch deutlich gemacht, solange eben die Frage rund um Gaza und Westbank und all diese ganzen Sachen nicht geklärt sind, das wird der Hebel sein. Um diesen Schlüssel wird sich alles drehen. Und deshalb muss man natürlich sehr verantwortungsvoll damit umgehen mit dieser Frage.
Herr Gala, was muss die deutsche Außenpolitik, was muss Europa lernen? Mit einer Bitte um eine knappe Antwort mit Blick auf den Nahen Osten.
Ich sehe das im Prinzip auch so, so sehr wir uns vorbehaltlos vor und hinter das Existenzrecht Israels, das Existenzrecht stellen und auch sein Recht zur Selbstverteidigung, so müssen wir uns nicht vorbehaltlos vor und hinter das persönliche politische Schicksal eines amtierenden Ministerpräsidenten stellen. Das heißt, wir sollten unseren Verbündeten, unserem Freund und Israel deutlich helfen dabei, aus dieser Sackgasse auch mit Gaza herauszukommen. Und da geht es, wie gesagt, nicht um das persönliche oder politische Schicksal von Herrn Netanyahu, sondern um tatsächlich die längerfristige Sicherung des Existenz, der Existenz Israels in sicheren Grenzen und auch eben dann letztlich um eine Lösung der Israel-Palästina-Frage, dass es dann am Ende zu etwas kommt, was beide mittragen können. Da müssen wir als gemeinsam als Europäer hin, sonst verlieren wir da tatsächlich in der Tat deutlich an noch mehr an Glaubwürdigkeit in der arabischen Welt oder auch im Rest der Welt.
Die USA, das ist deutlich zu sehen, haben an Autorität verloren in der Region. Die Pax Americana ist im Sinken begriffen. Würden Sie sagen, Herr Lau, dass die EU sich anschicken sollte, zur Ordnungsmacht im Nahen Osten zu werden?
Ich glaube, dazu ist die EU noch nicht in der Lage.
Er lächelt, genau.
Also der Ruf Amerikas hat mit Sicherheit gelitten. Zugleich, darüber haben wir schon gesprochen, ist Amerika die Macht, die jetzt diese Abwehr organisiert hat und die immer noch diese Staaten an einen Tisch bringen kann, die sich offiziell streiten und in unterschiedlichen Lagern sind. Insofern ist das Bild gemischt. Aber die EU muss da stärker tätig werden, denn das ist unsere Nachbarschaft und nicht so sehr die der Amerikaner. Die Amerikaner brauchen auch den Nahen Osten nicht mehr wegen des Öls. Die haben selber genug Öl. Die haben sozusagen gar kein direktes wirtschaftliches Interesse mehr an der Stabilität dieser Region. Wir aber schon.
Was würde sich der iranischstämmige Politologe Ali Fatollah Nejad von der deutschen Bundesregierung wünschen in 43 Sekunden?
Ich kann es sogar in 4,3 Sekunden sagen. Und zwar, dass man den guten Worten, die man auch heute gehört hat, auch von Vertretern der Bundesregierung, auch Taten folgen lässt. Das sehen wir bis dato nicht. Ich weiß nicht, wann wir das überhaupt sehen. Seit dem 7. Oktober haben wir es nicht gesehen. Wir haben es auch im Zuge der revolutionären Bewegung im Herbst 22 in Iran nicht gesehen. Da gab es sehr viel Worte. Da gab es ein halbes Dutzend Sanktionspakete der EU, aber die aber so designt waren, dass sie der iranischen Seite eigentlich nicht wehtun sollten. Wir haben keinerlei Veränderung der Iran-Politik. Wir haben zwei blinde Flecke des Atomdeals, die wir uns genauer anschauen müssen. Das ist die innenpolitische Situation, die auch zur Destabilisierung führen kann, und die regionalpolitische. Und ich wünschte mir, dass wir wirklich ein Umdenken anfangen.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am Rand des Abgrunds war unsere Frage. Internationale Bemühungen um Deeskalation im Nahen Osten. Es diskutierten Ali Fatollah Nejad, gerade gehört, Gründungsdirektor Center for Middle East and Global Order, Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Lamia Kador von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und Jörg Lau, Journalist Die Zeit. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Und jetzt darf ich ganz kurz ein bisschen persönlich werden. Das war es auch für mich an dieser Stelle und in diesem Sender. Nach 25 Jahren Deutschlandfunk und insgesamt 45 Jahren an öffentlich-rechtlichen Mikrofonen gehen für mich hier die Regler zu. Ich gebe zu, mit dem Wort Ruhestand fremde ich noch ein bisschen. Aber es war für mich immer etwas Besonderes, ein Deutschlandfunker zu sein. Und deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle bei Kolleginnen und Kollegen, bei vielen Wegbegleitern, bei Gesprächspartnern und vor allem auch bei meiner Redaktionsleiterin Sina Fröndrich, die mich auf der letzten Wegstrecke meines Journalistenlebens als Redaktionssenior immer aufmerksam und zugewandt begleitet hat. Mein Dank geht natürlich auch an Sie,
Thilo,
die Sie
die
diesem
Regie
Programm
aus Köln
zugehört haben,
wir für das
ich 25
alles,
Jahre
alles
lang arbeiten
Gute.
Durfte. Jawohl, durfte. Bleiben Sie meinem, unserem Sender, dem Deutschlandfunk, gewogen. Ich sage Tschüss, Ihr Thilo Kössler.